Unsere erste demokratische Verantwortung ist es halt nun mal, Macht zu kontrollieren.
Und dann wurde es auch eine Spur aggressiver in der Berichterstattung auch. Und alle haben sich gestritten. Niemand weiß, wo wir als Land gerade hinsteuern.
Machen wir Clickbait?
Sind Headlines nur noch Clickbait? Brauchen wir diese zugespitzten Überschriften, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu bekommen? Und welche Rolle spielt der Journalismus bei der Energiewende? Das diskutieren wir mit der Klimajournalistin Clara Pfeffer und dem Audioverantwortlichen Christian Herrmann vom privaten Nachrichtenmedium NTV. Ich würde nämlich erstmal ein Hallo nochmal an euch richten und freue mich sehr, dass wir heute vor allem das Thema Medienjournalismus nochmal in dem ganzen Kontext Energie, Klima besprechen, diskutieren, verankern und streiten, was auch immer kommen wird. Ich möchte aber wissen, ihr seid ja wirklich schon lange in dem Thema, nicht nur mit dem eigenen Klimapodcast, sondern grundsätzlich im Feld von Narrativen, im Feld von Journalismus. Was hat euch bewegt, in dieses Feld überhaupt einzutreten? Vielleicht fangen wir da mal an. Was hat dich motiviert zu sagen, ich möchte da einfach arbeiten, Wirkung, Verantwortung übernehmen?
Ja, hallo auch von mir. Ich habe das schon recht früh in meinem Volontariat, was ich bei NTV noch in Köln damals gemacht habe, festgestellt. Das war zu Beginn von Corona, wo parallel in Brasilien extreme Waldbrände im Amazonasgebiet stattgefunden haben. Und meine Familie kommt aus Brasilien. Insofern war das, ging mir das irgendwie nahe oder vielleicht noch näher als vielen anderen. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und eigentlich war mein Wunsch als Korrespondentin, da hinzugehen und darüber zu berichten. Und leider sagte die Chefredakteurin dann damals, naja, das ist uns ein bisschen zu teuer und zu gefährlich, das machen wir jetzt erstmal nicht. Aber grundsätzlich mehr darüber zu berichten, lass uns einen Weg finden, das zu machen. Und dann habe ich verschiedene Sachen gepitcht, verschiedene Vorschläge gemacht und einmal ein TV-Format dann auch umgesetzt. Und dann kam ehrlicherweise von ihr der Anstoß, doch auch ein Audio-Format dazu zu machen. Ich glaube, es war zu der Zeit auch einfach ein Trend.
Okay, das wusste ich nicht.
Ganz viele Podcasts zu machen. Siehst du, jetzt erfährst du ja auch noch was Neues. Und sagte so, vernetz dich doch mal mit Christian. Ich fände es gut, wenn ihr einen Podcast dazu macht.
Bei mir ist es mehr oder weniger das komplette Gegenteil, glaube ich. Ich bin in alles immer reingestolpert. Ich mache Journalismus, weil ich nicht zu Hause warten durfte. Meine Mama hat mich gedrängt, ein Praktikum zu machen, als ich auf mein Studium warten musste. Ich durfte nicht zu Hause sitzen und die einzigen, die mich haben wollten, war eine Nachrichtenredaktion beim Radio. Dort entlassen und bei NTV gelandet und dann irgendwann kam die Anfrage, von der Clara gerade berichtet hat, macht doch einen Klimapodcast und bitte macht es unterhaltsam und witzig, nicht wie alle anderen.
Aber sehr gut. Ja, und schon auch mit der Ansage, das konstruktiv zu machen und eben nicht nur auf die Zerstörung und auf die schlimmen Szenarien zu schauen, sondern irgendwie mit diesem Blick auch, was kann getan werden, auch gerade so aus dieser Wirtschaftsperspektive, die für NTV ja immer wichtig ist.
Ja, und das habt ihr erfolgreich auch mit vielen, vielen Folgen, spannenden Gästen seit ja schon irgendwo 2021 gemacht und seid damit früh gestartet, nämlich schon vor auch, ich sag mal, einschlagenden Erlebnissen wie Ukraine, also den Angriffskrieg. Bemerkt ihr über die Zeit, wenn ihr so zurückblickt, eine Veränderung in der Art und Weise, wie diskutiert wird, vielleicht auch mit den Gästen in euren Folgen? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht fangen wir nochmal an.
Den Gästen weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die ihre Position verändert haben, aber auf jeden Fall bei den Themen. Weil es gab ja kurz nach der Ukraine-Krise, ich glaube, das ist das berühmteste Narrativ bis heute. Ich habe überlegt, welche es gibt. Das Heizungsgesetz. Robert Habeck kommt vorbei und reißt die Gasheizung aus dem Keller heraus. Und das war ja... War das eine Reaktion auf die Energiekrise? Ich glaube ja, ne?
Ja, er hat das deshalb vorgezogen.
Genau. Und dann, ja, und seitdem dreht sich vieles halt um diese Themen. Und dann wurde es auch eine Spur, wie sagt man das, aggressiver in der Berichterstattung auch, in den öffentlichen Äußerungen, weil dann ja dieses die Energiepreise waren hoch und alle haben sich gestritten über Heizen, über Gas, über Strompreise. Also das hat sich auf jeden Fall deutlich verändert.
Ja, und durch dieses Heizungsgesetz kam eben auch die Geopolitik mit rein oder beziehungsweise durch die Ukraine-Krise eigentlich, nicht durch das Heizungsgesetz. Vorher, würde ich sagen, haben wir mehr über teilweise auch verrückte Ideen gesprochen, was getan werden kann, über Technologien. Es war auch ein bisschen mehr umweltlastig, würde ich sagen, wissenschaftlicher. Und es hat sich dann doch stark verändert in Richtung Geopolitik, Wirtschaft, Energie
Unternehmen,
vor allem.
1,5 Grad.
Genau, und insofern, da ist auf jeden Fall eine starke Veränderung, wie
über Klimaberichterstattung auch gedacht wird und wie es in so einem Medienkonzern dann auch platziert wird.
Ja, spannend. Also was hat das mit euch gemacht? Hat das mehr Spaß gemacht auf einmal, weil es aggressiver und vielleicht auch irgendwo extremer wurde? Oder fandet ihr es eher schwierig? Also was hat das vielleicht auch mit euch gemacht?
Ich glaube, viele verschiedene Effekte. Einerseits dieses Thema Relevanz. Also es gab natürlich eine Zeit 2021, wo Klima im Sinne von Klimaschutz total relevant war durch die Fridays for Future Bewegung. Das war irgendwie jede Woche Thema und da hat auch niemand in Frage gestellt, warum wir das machen, sondern es war eher so, gut, wir müssen eigentlich mehr dazu machen. Also da gab es auch in den Medien so ein Bedürfnis, glaube ich, das stärker abzudecken und das Gefühl, dass vielleicht bisher nicht stark genug abgedeckt zu haben. Das hat natürlich Spaß gemacht, weil man da so reinging in so einen, ich will nicht sagen Hype, aber zumindest in so eine allgemeine Stimmung. Lass uns jetzt drüber reden, wir können es angehen, es gibt Lösungen. Auch die Klimakonferenzen hatten eine ganz andere Bedeutung und diese Themen. Und danach wurde es halt deutlich ernster, würde ich sagen, im Sinne von, jetzt musste man einerseits gucken, hat Klima für sich als Wert an sich der Klimaschutz noch einen Stellenwert in dieser Gesellschaft oder rückt es komplett zurück? Und dann eben kann man es kombinieren, so wie es ja auch die eine politische Seite immer wieder gerne erzählt, kann man es kombinieren mit Unabhängigkeit, geopolitischen Fragen oder muss man das jetzt eben zurückstellen? Also dadurch ist es auf jeden Fall deutlich ernster und aggressiver, also mehr Spaß weiß ich nicht, aber genauso wichtig.
Das war auch so eine Phase, der finde ich weiß nicht, ob Machtlosigkeit das richtige Wort ist, aber genauso wie während der Corona-Pandemie, da wurden schonungslos Fehler aufgezeigt, ne? Bei der Gasversorgung mit Russland. Bei der Corona-Pandemie hat man ja gemerkt, was bei der Digitalisierung zum Beispiel alles nicht klappt. Und dann wurde uns 2022 von Wladimir Putin mehr oder weniger aufgezeigt, was wir bei der Energiewende alles falsch gemacht haben. Und das wurde eher, weil die Strompreise natürlich gestiegen sind, das hat sich dann immer so angefühlt, jetzt wenn es wirklich schlimm wird und dann kam man sich so machtlos vor und dann kam diese aggressive Stimmung dazu, auch in der öffentlichen Berichterstattung und dann halt auch Familien haben sich ja gestritten, ne? Man konnte nicht mehr sagen, dass man die Energiewende oder Klimaschutz unterstützt, ohne dass man doof angeguckt wurde. Also das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Moment der Selbstfindung vielleicht auch irgendwie, wo sich alle nochmal hinterfragt haben irgendwie, wo wollen wir eigentlich hin damit?
Wir haben uns ja auch total gefragt, ist das jetzt noch das, was unsere Zuhörer wollen oder wie müssen wir uns verändern? Hm. Wobei wir dann eben festgestellt haben, das Thema Energiepolitik, was ja total wichtig ist für das Thema Klimaschutz, also wir sind ja bei dem Namen Klimalabor dann auch geblieben für unseren Podcast, dass das nach wie noch relevanter eigentlich geworden ist.
Die Abrufe waren damals auf jeden Fall, glaube ich, in dem ersten halben, dreiviertel Jahr waren also nie wieder so hoch wie damals. Also das waren gigantische Abrufzahlen, was generell ist immer schlecht für den Journalismus, aber Krisenzeiten sind gute Zeiten für NTV, muss man ja leider immer sagen. Also die Corona-Pandemie war eine gute Phase und die Energiekrise, die wirklich schwere Zeit war natürlich für die Abrufe und für die Klicks und für die Quoten ist das natürlich auch immer super. Aber ja, da hat man halt, also es gab halt auf jeden Fall ein großes Interesse und dementsprechend ja unterschiedliche Meinung.
Da sprichst du was Spannendes an, vielleicht nochmal einmal vorher angesetzt. Du hast gerade gesagt, in diesen Krisenmomenten wird auch oft Fehler aufbereitet. Brauchen wir das? Brauchen wir immer so eine Krise, um dann auch medial, aber eben auch überhaupt in der Gesellschaft über vielleicht auch Missstände zu reden?
In Deutschland wäre meine kurze, knappe Antwort jetzt auf jeden Fall ja. Ich glaube auch für Europa. Also ich glaube, sonst funktioniert das immer nicht, oder?
Ja, also ich will eigentlich anders denken und ein bisschen Vorsorge können wir schon auch, würde ich sagen. Im Endeffekt, wir hatten dann ja genug Gas auch im Winter. Also es kann schon gelingen. Auch jetzt noch sind wir versorgt und so weiter. Also es gelingt schon immer wieder dann auch ad hoc, glaube ich, auch Präventivmaßnahmen irgendwie hinzukriegen.
Ich überlege gerade, wer mir das gesagt hat. Das war auch bei uns im Podcast. Wir sind sehr gut darin, Lösungen für Krisen zu finden, kurzfristig. Tut dann leider immer weh, dass es tatsächlich erst die Krise gebraucht hat. Aber,
ja. Also ich fürchte auch, es ist natürlich, wenn ein System läuft und von dem viele Menschen profitieren, dann ist eine Veränderung, bedeutet dann auch immer, dass jemand was abgeben muss oder fast immer. Es ist schwierig, da reine Win-Win-Situationen, glaube ich, zu schaffen. Und dann muss häufig erst was passieren, fürchte ich.
Und trotzdem ja spannend, also auch gerade nochmal, du hast das betont, dass Titel immer schärfer wurden, ne? Auch Bezeichnungen, Narrative, die wir gewählt haben.
Heizhammer.
Zum Beispiel. Warum entscheiden wir uns medial vielleicht auch immer eher für diesen Weg, statt zu sagen, wir gucken mal,
man könnte auch sagen, in Schweden gibt es schon eine Lösung dafür. Oder, ne? Also wir gucken irgendwo nach Europa, wo es vielleicht auch anders gut läuft und gehen auf Lösungen oder auf, was könnte das Neue sein, was rauskommt, statt draufzuhauen auf eventuell sogar fast schon so, also gerade eure genannte Phase, das hatte ja schon so Kriegsvibes, ne? Diese Heizungsdiktatur und so weiter, rausreißen.
Atombombe für unser Land.
Ganz genau, es war ja total in Begriffen des Angriffs so. Wieso, einfach ist das Clickbait oder warum entscheiden wir uns dafür?
Ich frage. Ja, fast. Also ich weiß nicht, wie oft
machen wir Clickbait?
Ja, natürlich. Also ja, die ehrliche Antwort.
Ja, auch im Marketing. Also deswegen. Ist
total Clickbait richtig. Würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, warum die Überschriften zugespitzt sind. Ob das jetzt der Podcast ist oder Interviews oder andere Beiträge. Warum macht ihr das nicht eine Spur konstruktiver, entspannter, moderater? Und die ehrliche Antwort ist, weil die Leute das dann nicht anklicken und nicht schauen. Und ich weiß nicht, wie man dieses Problem umschiffen möchte. Das ist ja nun, das ist jetzt nicht die allerbeste Antwort, aber NTV und RTL sind ja privat finanziert. Wir leben von Quoten. Wir müssen Werbepartner finden und Werbepartner geben uns Geld, wenn die Quoten auch toll sind. Auch wenn das Umfeld toll ist, aber es ist halt, wir haben keine Rundfunk. Wir haben keinen Rundfunkbeitrag.
Wobei ich schon einen Unterschied machen würde zwischen zugespitzten Überschriften, die eben wichtig sind, um die Leute überhaupt erstmal dazu zu bewegen, den Artikel zu lesen. Das ist dann natürlich immer die Frage, wird es auch gelesen?
Ist auch eine Platzfrage tatsächlich. Ne? Man hat eben auf dem Smartphone nur so und so viel Platz, um einen Titel zu lesen.
Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen, also ist die Aussage trotzdem noch richtig und so gefallen oder wird sie eben komplett verzerrt? Und das würde ich sagen, da achten wir sehr stark darauf, natürlich. Und das würde ich aber sagen, ist führt schon häufiger mal zu Problemen, dass die Aussagen dann so zumindest sehr bewusst missverständlich sind.
Genau, das ist, glaube ich, die absolute Maßgabe. Ne? Also man kann verkürzen und auch mal zwei Sätze zusammenziehen, wenn man jetzt so einen Einblick in den Redaktionsalltag von uns haben möchte. Aber absolute Maßgabe ist, dass der Sinn der Aussage nicht entstellt wird.
Messen kann man das meistens ganz gut daran, ob jetzt der Artikel eigentlich die Überschrift nur widerlegt. Dann ist was mit der Überschrift falsch. Also das passiert auch immer mal wieder, dass man eine krasse Überschrift liest. Wir hatten es jetzt gerade wieder mit den Klimaszenarien, da war das wieder relativ auffällig. So schlimmste Klimakrise abgesagt, schlimmstes Szenario wird revidiert oder vom Tisch genommen. Und der ganze Artikel erklärt dann aber eigentlich, dass das ein Szenario war, was eben darauf fußte, dass es keine erneuerbaren Energien gibt und dass die Szenarien immer noch schlimm sind.
Das sieht man ja auch in anderen Bereichen, ne? Wenn man an die Proteste oder Demonstrationen auch von Fridays for Future denkt. Welches Bild sieht man da immer auf den Fotos? Es ist die brennende Erde. Weil ohne diese brennende Erde das offensichtlich nicht ankommt. Ich kenne es auch aus dem Fußballstadion, auf die, ne, sag mal, die Auseinandersetzung zwischen den Fans, speziell den Ultras und den Vereinen und der Liga. Wann wird auf die Ultras gehört? Wann wird mit denen gesprochen? Immer dann, wenn sie dafür sorgen, dass die Spiele unterbrochen werden. Vorher, einfach wenn es um den Austausch geht, dann ja, vielen Dank für den Beitrag, interessiert uns nicht.
Ja.
So, das ist irgendwie.
Ist spannend, zumindest die Aktivierung, ne? Weil ich würde jetzt zum Beispiel aus der Psychologie als Psychologin sagen, eigentlich ein Horrorszenario, dass wir immer mit dem Schreckensbild kommen, aber eigentlich nicht in die Lösung transformieren und sagen, wie sieht denn das gute Neue aus? Weil dadurch ist eigentlich eine Aktivierung in wirklich Verhaltensveränderung ganz, ganz schwierig. Und das erleben wir, also das wäre auch eine Frage, die an euch habe, beim Thema Klima oder jetzt auch vor allem beim Thema Energie, wo ich ja auch viel mit beschäftigt. Verwirren wir die Menschen nicht eigentlich nur noch? Also blickt überhaupt noch einer sachlich, informativ vielleicht durch?
Wir haben vorhin darüber gesprochen, gerade wieder im Zusammenhang mit Katharina Reiche und Netzpaket und Einspeisevergütung. Und jetzt, was war das? Vertrauensschutz bei den Batteriespeichern, der jetzt doch wieder da. Ja, also ich, ehrliche Antwort auch an der Stelle. Ich glaube, ja, weil zu viele Dinge gleichzeitig passieren, weil es auch, glaube ich, für die Leute schwer zu begreifen ist, dass die, wovon hängt die Energiewende jetzt noch einmal ab? Von Netzpaket, Einspeisevergütung oder erneuerbare Energiengesetz? Von wo steht der Redispatch-Vorbehalt mit drin? Alles sind Fachbegriffe.
Ja gut, die Verwirrung kommt natürlich auch stark daher, dass es politisch so große Umbrüche gibt. Also das ist ja auch genau das, was uns erreicht. Die ständige Richtungsänderung führt natürlich dazu, dass man ein bisschen schnell orientierungslos werden kann und eigentlich sehr viel lesen müsste. Ich würde sagen, das Angebot an journalistischen Produkten, die versuchen zu erklären, einzuordnen, aufzuarbeiten, grafisch, ist extrem groß. Also es ist alles da, würde ich sagen.
Wir haben vorhin darüber gesprochen. Eigentlich müsste man, glaube ich, nur zur Energiewende jeden Tag 3 oder 4 gut recherchierte Artikel machen, um alles abbilden zu können.
Aber das kann natürlich niemand in seiner Freizeit irgendwie konsumieren. Also es sei denn, man beschäftigt sich nur damit.
Das kann man auch in der Redaktion nicht leisten, glaube ich. Also.
Genau, wir können es nicht leisten. Es gibt auch keine Nachfrage danach, die jeden Tag nur das konsumiert. Also zumindest nicht in der Phase, in der Krisenphase gab es eben die Nachfrage danach. Da wollte man ja auch jeden Tag wissen, wie sind jetzt die Gasspeicher gefüllt. Dann gab es eine Zeit, wo man jeden Tag wissen wollte, wie verläuft die Front in der Ukraine, ja, oder wie genau sind die Zahlen bei Corona. Also ich glaube, das kann man immer nur über einen kurzen Zeitraum aushalten oder da sozusagen up to date bleiben. Und danach muss man ja auch ein bisschen darauf vertrauen, dass politische Institutionen, würde ich da schon sagen, die Leitplanken vorgeben und die Schlüsse ziehen und weiterarbeiten und uns der Journalismus oder in den entscheidenden Momenten, wo eben Weichen gestellt werden, wieder informiert. Das passiert inzwischen so häufig, dass ich verstehen kann, dass die Leute gar nicht mehr hinhören sozusagen in dem Moment.
Das Informationsangebot in den vergangenen Jahren auch alles andere als kleiner geworden ist. Wenn man sich überlegt, mit alleine TikTok irgendwie, wie viel Content dort jeden Tag ausgespielt und vorbereitet wird, YouTube, alles, was es dort gibt, dann alle Podcast-Plattformen. Es wird einfach so viel, wo man sich herumtreiben und mit beschäftigen kann. Das ist, glaube ich, einfach für den normalen Menschen nicht zu stemmen, wenn man sich überlegt, dass früher Informationen einmal abends Tagesschau gucken war.
Ich würde schon auch sagen, dass es auch gezielte Des- und Missinformationen gerade zu dem Thema Klimaschutz und Energiewende gibt. Gibt es auch diverse Studien zu, jetzt gerade wieder aktuell auch, dass das schon auch immer rund um Wahlen und eben rund um wichtige Entscheidungen schon sehr auffällig ist, welche Falschinformationen da in Umlauf gebracht werden. Teilweise absichtlich, teilweise vielleicht unabsichtlich. Das mag ich nicht immer einzuordnen, aber es führt natürlich auch dazu, dass da nochmal was reinkommt. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir auch immer wieder eigentlich aufräumen. Also gerade in der Heizungsdebatte, gerade in diesen Fernsehbeiträgen, wo es ja nur einen kurzen Überblick über die Nachrichten eigentlich gibt, war ganz viel immer nur sagen, nein, die Heizungen werden nicht rausgerissen, sie müssen nicht unmittelbar aktiv werden. Also es fühlte sich eigentlich an wie ein ständiges Aufarbeiten von so vielen Gerüchten, die im Umlauf waren, dass die Redaktion damit auch...
Und das ist aber trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man überlegt. Ich glaube, unsere Folgen und Interviews, die am allerbesten gehört und gelesen wurden, hatten so ein bisschen mehr als 1 Million Abrufe. Dann also natürlich dann vor allem die Texte und sowas alles. Und das sind dann aber eben 83 Millionen Menschen in Deutschland, die das nicht gesehen oder wahrgenommen haben. Also da ist immer noch,
obwohl wir jede Woche.
Ja, genau.
Alle unsere Podcasts hören.
Wir brauchen noch 83 Millionen Hörer und Leserinnen.
Und wenn Sie alle Folgen der vergangenen 5 Jahre hören, sind Sie bestens informiert.
Genau.
Genau, aber das zeigt, glaube ich, also das ist auch eine spannende Frage, wo informieren sich Menschen eigentlich?
Ja,
ne?
Ja.
Und
wo informiert ihr euch denn eigentlich so?
Auf dem Smartphone, sage ich jetzt einfach mal. Da hat man ja alle Informationsquellen seiner Wahl zur Hand. Ich kann das gar nicht eingrenzen, so wirklich. Also das reicht von Reddit und YouTube über NTV und Tagesspiegel hier für Berlin und RBB.
Als diverse Newsletter
ja,
natürlich auch.
Ich bin ein großer Fan, aber dann auch für das Internationale von Bloomberg und dem Wall Street Journal irgendwie. Ja, diverse Newsletter.
Weil wir haben natürlich auch das Privileg, dass wir beruflich quasi jeden Tag diverse Nachrichtenseiten scannen und lesen und alles im Blick behalten. Und natürlich informieren wir uns ja auch
unmittelbar. Nachrichten natürlich dann auch.
Ja, im besten Fall können wir ja auch mit den jeweiligen Quellen sprechen. Also wir sind ja auch, ich jetzt insbesondere, weil ich bei uns auch in der Politikredaktion bin, im direkten Austausch mit Politikern sehr, sehr viel, dann auch immer mal wieder mit Unternehmen. Kann dann auch mal heißen, dass man SMS schreibt und sagt, entschuldigen Sie bitte, wie war denn das gemeint? Oder verstehe ich den Gesetzesentwurf richtig? So entsetzt ist man manchmal. Oder man telefoniert. Also ich finde, das sind immer noch die besten Informationsquellen, wenn es dann um unsere Arbeit geht. Aber den klassischen Überblick, da sind wir auch ganz normale Konsumenten, habe ich auch über mein Smartphone diverse Nachrichten-Apps. Ich schaue auch noch Fernsehen, ich höre Radio, also alles.
Das schließt das Smartphone ja lustigerweise eigentlich mit ein. Ne? Also ja, das ist ja das Spannende, ja. Du kannst auf dem Smartphone ja alles machen.
Ihr habt vorhin auch, du hast einmal TikTok auch genannt. Wie seht ihr vielleicht auch eure Rolle und Verantwortung, gerade auch im Vergleich zu den immer größeren oder größer werdenden ja auch Personal Brands, die immer so im Netz sagen, ja, wir arbeiten nicht journalistisch oder sind keine Journalisten, aber eigentlich trotzdem auch.
Wir reden trotzdem über alles.
Absolut über alles reden und auch Plattformen bieten für auch Dinge, die man vielleicht einordnen sollte. Wie seht ihr diese Dynamik? Also wirklich jetzt auch als Privatperson.
Also für die Zuverlässigkeit der Informationen ist es wahrscheinlich nicht hilfreich, aber gut, am Ende muss man halt mit guten Angeboten gegenhalten.
Das ist das eine. Ich glaube, man muss halt irgendwie, ist natürlich erstens, glaube ich, auch ein sehr bitterer Hinweis. Wir haben ja vorhin gesagt, braucht es immer erstmal eine Krise, bevor man was ändert. Daran, dass auch die Arbeit in vielen, vielen Medienhäusern, glaube ich, echt ein bisschen, ein paar Veränderungen nicht rechtzeitig angegangen ist, um es mal diplomatisch auszudrücken, und nicht rechtzeitig erkannt hat, was sich das Publikum eigentlich wünscht. Und trotzdem würde ich schon auch immer wieder sagen, das ist ja auch eines der Dinge, die uns total unter Druck setzt, wenn es um Zuspitzung geht und um, ja, da die Themen so zu setzen. Aber man darf eben nicht vergessen, bei uns ist halt der eine Unterschied, auch innerhalb der Medienhäuser werden ja jetzt Personenmarken stärker ausgebaut. Das ist auch eine Strategie, die viele da fahren. Das ist auch grundsätzlich in Ordnung, aber der große Unterschied ist halt, ist da eine Redaktion dahinter, mit der man auch täglich gegencheckt, wo verschiedene Meinungen vertreten sind. Also bei jedem Thema, das ich angehe, muss ich entweder Christian überzeugen und wir sind uns überhaupt nicht immer einig, es wäre ja auch schade. Und dann gibt es noch eine Redaktion, wo sehr viele unterschiedliche Meinungen vertreten sind. Und das ist eben der große Unterschied, wenn ich kann da jetzt gar nicht über einzelne Beispiele sprechen, aber es gibt eben bestimmte Personal Brands, die das einfach ganz alleine entscheiden. Die haben vielleicht auch ein Team im Hintergrund, was aber nicht wirklich dazu da ist, zu sagen, das ist doch inhaltlich Quatsch oder sehe ich ganz anders, sondern das dann eigentlich nur überlegt, wie setzen wir es denn um. Also das sind Mitarbeitende und keine redaktionellen Kollegen. Und ich glaube, das ist echt ein wichtiger Unterschied.
Das ist wirklich nochmal ein schönes Bild, was du auch nochmal zeichnest, erklärst eben auch diese Vielfalt und Perspektiven, das Challengen auch in den Bereichen dann.
Was aber nicht heißen nicht einfach, soll, also das nicht heißen soll, dass es keine guten Personal
überhaupt
Brands
nicht. Total nein, war
also
auch
ich
nicht
glaube,
so verstanden.
Ich bin, also ich interessiere mich in meiner Freizeit sehr zum Beispiel für die Börse und das sind fast alles, glaube ich. Also außer, also wir machen wahnsinnig viel dazu auch bei NTV, aber ich muss zum Beispiel an, ich weiß ihren Nachnamen leider nicht, an die Lisa von Aktiengramm denken, die da, glaube ich, einen wahnsinnig erfolgreichen und richtig guten Job macht und erklärt, wie man mit Anlage fürs Alter vorsorgen kann. Ne? Oder halt auch so Finanzfluss und solche Angebote. Oder
gut, es gab ja auch schon immer freie Journalisten, also man muss nicht immer irgendwo angestellt sein, um das leisten zu können. Es gibt nur diese Entwicklung tendenziell, glaube ich, muss man halt beobachten, entwickeln sich dann da auch redaktionelle Standards. Es ist schon ein Handwerk, was man lernt, das würde ich ja, glaube ich, nicht vergessen. Aber ja, das ist halt eine Erinnerung daran, dass wir dieses Handwerk vielleicht auch wieder mehr schärfen müssen und besser anwenden müssen.
Ja, um sich auch abzugrenzen.
Um sich abzugrenzen,
ja, genau. Wir hatten vorhin, um nochmal zurückzukommen, ja auch das Thema euer Podcast und die Aggressivität und so ein bisschen auch der Ton, der sich schon verändert hat auf die Narrative. Wer formt denn diese Narrative? Also jetzt wandern wir ja, würde ich mal gerade so als These in den Raum stellen, ja wieder zu anderen. Könnt ihr ja gleich auch nochmal sagen, wie ihr drauf guckt. Aber wer prägt vor allem diese Narrative?
Möchtest du oder?
Ja, irgendwie wir alle gemeinsam wäre jetzt so ein bisschen die...
eine bessere Antwort
ich will
fällt
mich nicht
mir
rausreden.
Auch nicht
ein. Nein, aber es ist schon ein Gegenspiel. Ich würde es auch ein Gegenspiel nennen. Oder manchmal spielt man auch miteinander zwischen Politik und Medien, aber auch zwischen Wirtschaft und Medien. Also ich will da nicht immer nur die Politik, sie ist ja nicht der einzige öffentliche Player in einer Gesellschaft. Das gilt auch für NGOs oder große Verbände. Die sind auf jeden Fall auch Treiber von bestimmten Narrativen. Und am Ende ist immer die Frage, wer sich dann durchsetzt. Und ich inzwischen, früher hätte man wirklich gesagt, okay, die Medien oder klassische Medienhäuser sind da der Gatekeeper und es gibt noch eine Art von Nadelöhr, wo das Ganze durch muss. Man muss eben diese Redaktionen überzeugen, ist das jetzt relevant? Dann ist es natürlich auch, gibt es immer einen starken Effekt, wenn eine große Zeitung oder ein großes Medium anfängt, dann ist natürlich schon so, dass dann die anderen auch aufspringen. Also dann gibt es schnell eine Spirale. Das ist auch eine wichtige Währung in dieser Medienindustrie. Ne? Wie oft wird man zitiert? Wie oft wird das Ganze nochmal aufgegriffen, weil das irgendwie die Relevanz widerspiegeln soll? Aber das ist ja eigentlich heutzutage weg. Also
wir
brauchen uns
da nicht.
Wir
sitzen gerade in einem Podcast von einem Privatunternehmen.
Ja, ja.
Genau,
und wir brauchen uns aber auch nichts
vorzumachen. Überall verfügbar sein wird, vermute ich. Und dann, ja.
Und ich meine, ich glaube, es ist ja auch inzwischen, sagen immer alle, die Algorithmen. Aber natürlich spielt es eine große Rolle, was läuft online. Auch wir richten inzwischen teilweise Themen danach aus. Was funktioniert denn auf den Social-Media-Inhalten? Was funktioniert auf unserer Website? Was funktioniert auf YouTube? Also wir machen uns auch teilweise von anderen Unternehmen dann abhängig und von deren Ordnung, was sie für wie relevant halten.
Ich glaube aber im Kern hat sich gar nicht, also bei der Themenauswahl zum Beispiel, hat sich im Vergleich zu vor 10, 15, 20 Jahren aber letztlich doch nicht so viel verändert, weil ich glaube, dass gut gemachter Journalismus, und ich glaube, dafür ist NTV tatsächlich ein Beispiel, dass das ankommt. Mhm. Also das hat angefangen mit der Corona-Pandemie, auch weil viele Medien ihre Inhalte hinter einer Paywall, ich sage jetzt einfach mal, verstecken. Das ist gut für uns, ne? Das ist gut für die ARD, gut fürs ZDF, gut für uns. Aber ja, weil die Leute, wenn sie Leute kein Geld bezahlen wollten, weil Clara gerade.
Ja, ich sehe es, glaube ich, nur einfach ein bisschen pessimistischer, was ungewöhnlich ist. Kleiner Rollentausch hier. Aber dass dadurch natürlich auch das Geschäftsmodell Journalismus massiv unter Druck steht, weil die Zahlungsbereitschaft eben extrem zurückgegangen ist. Klar, werbebasierter Journalismus funktioniert noch an der einen oder anderen Stelle. Es wird aber immer schwieriger, gerade für die großen Medienhäuser, also gerade für RTL ist es halt dann auch so, NTV funktioniert gut. Für RTL ist es schon eine Schwierigkeit, dass der Werbemarkt sich so stark verändert und dass sich die Aufmerksamkeit auf so viel mehr Kanäle eben verteilt. Also da muss man schon.
Also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, also man merkt bei uns gut gemachter Journalismus, gut gemachte Geschichten kommen an. Die Leute garnieren oder segnen das tatsächlich mit Abrufen ab, wenn eine Geschichte gut recherchiert und gut erzählt ist und einfach tatsächlich das darstellt, was passiert ist. So, das merken wir schon auch.
Was hättet ihr euch denn für ein Narrativ eigentlich mal gewünscht für das ganze Thema Klima, Energiewende?
Ich hatte mir tatsächlich, wir haben gestern darüber gesprochen, ich hatte mir so ein paar Narrative rausgesucht, die es aktuell gibt. Und da ist ja das Heizungsgesetz zum Beispiel, da gibt es ja dann auch immer dieses Narrativ, dass jetzt in Teilen von gewissen Teilen Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft gestreut wird, dass ohne Atomenergie geht es nicht mit der Energiewende. Die wird scheitern, wenn wir nicht neue Atomkraftwerke bauen. Und dann so andere Narrative, das ja so Flatterstrom. Und das ist mir aufgefallen, bei allen Narrativen, die eher so ein bisschen negativ sind, es gibt wenig positive Narrative zur Energiewende. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, so ein Narrativ, wer auch immer sich das schnappen möchte, ihr dürft es gerne alle haben, dass wir die erste grüne Industrienation der Welt werden irgendwie und Geld verdienen damit, dass wir alles bauen, was man für die Energiewende und alles andere, was im Bereich grüne Technologien und sonst was dazu gehört, hunderttausende Arbeitsplätze schaffen. Das fehlt mir komplett irgendwie in der öffentlichen.
Das haben wir ja auch mit Roland Berger genauso mal analysiert, die Chance, die da drin steckt, ne? Und nicht immer nur andersrum zu gucken.
Das sollte ja zum Beispiel auch einer Wirtschaftsministerin Spaß machen, sowas zu lesen oder total, so etwas vorzustellen, aber da hört man ja auch wenig aus dem Bereich.
Ich finde das auch gerade aus politischer Sicht, kann mir das auch niemand aus der Union, und ich habe schon einige gefragt, erklären, warum sie ein Projekt, das sie selbst mal angestoßen haben, nämlich die Energiewende, das muss man ihnen ja eigentlich auch anrechnen.
Total.
Jetzt so zerreden, würde ich schon sagen. Ich meine, die sagen natürlich, nein, das tun wir doch gar nicht. Wir wollen ja die Energiewende, aber sie schaffen es eben immer wieder, auch in diesen Skeptikern eben Futter zu geben. Und am Ende da immer wieder Narrative zu bedienen, die da lauten, die Energiewende ist der Grund für unsere wirtschaftliche Misere im Moment. Also das ist ja wirklich eine Erzählung, die sich wacker hält. Ich würde auch schon sagen, also nicht nur die Energiewende, sondern Klimaschutz. Das wird ja dann auch immer unmittelbar miteinander verknüpft. Ich glaube, da ist jetzt gerade der Versuch wirklich
da. Für mich ist
da
mehr, tatsächlich häufig ist beides ein und dasselbe für mich, weil ja Klimaschutz in vielen Fällen aus Energiewende besteht oder grüner Strom, aber ja.
Ja, ich finde, man kann das schon noch echt trennen, weil im Moment ist ja auch der Versuch da zu sagen, Energiewende ist eigentlich auch einfach Geopolitik und Unabhängigkeit und wirtschaftlich geboten, weil sich das ja, das muss man auch sagen, hat sich ja verändert in den letzten 20 Jahren. Das hätte man vielleicht vor 20 Jahren auch in der Form noch nicht gedacht, wie offensichtlich es sein würde. Aber also man hat eigentlich diese beiden Erzählstränge und jetzt ist das in so einer Verkettung, wird immer wieder gesagt, wegen des Klimaschutzes haben wir die Energiewende gemacht und die Energiewende ist schuld, dass jetzt die Industrie nicht hinterherkommt. Ich finde das schon interessant, wie wenig man die Industrie auch selbst in die Verantwortung nimmt. Also die Herausforderungen sind groß. Ich will das auch gar nicht kleinreden, aber aus der Perspektive jemanden, der das einfach beobachtet, ist es schon erstaunlich, dass Unternehmen alle 5 Jahre sagen, ach nee,
brauchen doch noch eine Fristverlängerung, wir brauchen doch noch 5 Jahre. Es hat, klar, dann wurden vielleicht nicht die richtigen Leitplanken gesetzt und so weiter, aber dass es da mal einen Zusammenhalt gibt, gerade auch aus der Wirtschaft, das würde ich mir wünschen, weil du gefragt hattest,
was man sich eigentlich wünschen würde. Weil es ja auch hilft, wenn man tatsächlich einfach, ich glaube, niemand weiß, wo wir als Land gerade hinsteuern irgendwie. Wie soll Deutschland, wie soll Europa 2050 oder 2100 aussehen? Und es würde einfach helfen, wenn man ein Ziel hätte, an dem man sich orientieren kann und sagt, wir werden mal ein paar Schritte nach links, ein paar Schritte nach rechts machen. Wir müssen vielleicht auch mal 1 oder 2 Schritte zurück machen. Aber das ist unser Ziel und das wollen wir erreichen. Und es passiert ja vieles. Ich kann mich daran erinnern vom Bundesverband Windenergie Offshore, also die bauen die Offshore-Windparks. Die wollen, glaube ich, bis 2040 120.000 neue Jobs in Deutschland schaffen und halt vor allem in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die bekanntlich keine Küste haben. So, also wo entstehen da die Jobs? Und das sind halt Jobs einfach beim Bau der Windkraftanlagen, weil in NRW ist die Stahlindustrie und in Baden-Württemberg sind, glaube ich, Autozulieferer, die E-Mobilität jetzt weniger mit Autos zu tun haben, aber zum Beispiel Getriebe oder Bauteile für Windkraftanlagen bauen können. Ja.
Würdet ihr sagen, dass dieses Zukunftsbild, das große Ganze, uns vielleicht auch wieder mehr verbinden würde, statt, du hast gerade auch eine spannende Aussage gesagt, Parteien machen auch vieles wieder einfach nur so, um, du hast gesagt, um die Skeptiker, um ihnen auch was zu geben, also eigentlich wieder um Wähler zu kriegen, also irgendwas zu sagen, was der Breitmann, also oder auch Algorithmen haben wir gerade gesagt, ne? Also gefühlt tun wir immer mehr, damit wir gerade eine Masse erreichen oder eine Zustimmung bekommen. Würde uns ein großes, ganzes Zukunftsbild vielleicht, ist das für einen Weg vielleicht, uns wieder eher verbinden, statt dass alle versuchen, irgendwas bei sich zu halten?
Also mir hat ja Anfang Januar der Chef und Gründer von Octopus Energy, Greg Jackson, erzählt, dass man manchmal in Europa sieht es ja aus, wir machen Energiewende so, als würde man wollen, dass sie scheitert. Und wenn man sich dann anschaut, wie das Staaten machen, die etwas autokratischere Tendenzen haben, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder eben das Paradebeispiel China, dass dort vieles besser funktioniert, zumindest in dem Bereich. Mhm. Ne? Da sind ja, die Wahlen sind ein, tja.
Also selbst heikel. Wenn es, ja, auch da würde ich sagen, ich glaube, ohne Wahlen und ohne das demokratische Prinzip hätte es die Energiewende noch deutlich schwieriger in Deutschland, da bin ich mir relativ sicher, und der Klimaschutz, weil wir ja sehen müssen, dass die Länder, die das jetzt machen oder insbesondere angetrieben von China, da ganz andere Voraussetzungen haben. Ich finde auch, das darf man nicht komplett negieren. Natürlich, China kann die gesamte Lieferkette abbilden, hat sich dadurch wirklich, die machen das ja vor allem eben auch aus geopolitischen Gründen, auch weil ihnen vor Ort die Leute echt aufs Dach gesprungen sind, weil sie gesagt haben, der Smog war so schlimm. Also ich war im Abstand von 10 Jahren, 2015 und 2025 in China und habe es kaum wiedererkannt. So sauber war dann die Luft und
auch
so angenehm.
Auch schönes Narrativ für Deutschland. Ja, irgendwie saubere, lärmfreie Innenstädte.
Ja, aber trotzdem würde ich sagen, in Deutschland ist das etwas, was eigentlich aus einem demokratischen Prinzip heraus angetrieben wurde durch Umweltbewegungen, durch eben immer größeren Druck auch auf diesem Thema Klimaschutz, durch auch technologische Fortschritte, die ja auch aus Deutschland kamen, wenn Absolut. Wir an die Solarindustrie denken. Und ich glaube, dafür ist die Demokratie nach wie vor eigentlich der effizienteste Weg, auch wenn wir das gerne im Moment so ein bisschen...
Ab und zu aber schon schön, wenn nicht jede Regierung das, was die andere Regierung gemacht hat, probiert, ja. Rück abzuwickeln, um dann fangen wir wieder von vorne an, gefühlt.
Da sehe ich dann die einzelnen Politiker natürlich in der Verantwortung. Demokratie lebt auch davon, dass alle sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und da würde ich aber nicht nur die Politiker, sondern eben auch Unternehmen und die Wirtschaft, die wird ja genau wie die Medien immer gerne so alles in einen Topf geworfen und auch die Politik, auch da würde ich immer sagen, muss man so ein bisschen unterscheiden. Aber mir fehlen eben genau die Geschichten auch von Unternehmern, die sagen, Moment mal, Deutschland ist immer noch ein sehr guter Standort, um hier zu gründen aus den und den Gründen. Und mein Unternehmen wäre niemals so groß und erfolgreich geworden, wenn ich es nicht in Deutschland gemacht hätte. Es gibt hier nach wie vor eine Infrastruktur, die gut ist im internationalen Vergleich. Und wir haben hier Bedingungen, wir kriegen Förderung, wir kriegen Subventionen. Es werden ja auch, also es gibt ja einen unheimlichen Druck auch, dass Politiker ständig die Richtung wechseln, der auch aus der Wirtschaft kommt. Und das finde ich schon erstaunlich. Und von da würde ich mir schon, ich glaube, jetzt heute so die ersten Anzeichen, wo sich, glaube ich, mal so ein paar Unionspolitiker beschwerten, dass die Unternehmen alles schlecht reden. Ist immer lustig, wenn das aus der Union kommt, die bis vor kurzem das noch selber gemacht hat.
Ich hoffe, dass wir das Thema noch zeitnah umsetzen können, aber das ist ja auch wieder so ein Narrativ, die Deindustrialisierung von Deutschland, wo man, wenn man, glaube ich, aufmerksam an unterschiedlichsten Stellen mitliest und mithört, so schlecht sieht es gar nicht aus. Und das ist auch keine Deindustrialisierung, sondern das ist eine Neuaufstellung, eben weil die Arbeit im selben Betrieb in 10 Jahren anders aussehen wird als das, was man in den vergangenen 10 Jahren gemacht hat. Aber trotzdem gibt es da viele Dinge, die, glaube ich, sich zumindest in die richtige Richtung entwickeln könnten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Ich würde auch da mal aufgreifen, weil du gerade so schon auch gesagt hast, ich würde mir auch positive oder irgendwie so eine Positivität mal von Unternehmerstimmen wünschen. Vielleicht auch die Frage, jetzt entwickelt sich ja so ein bisschen zur vielleicht auch alten fossilen Energielobby eine neue, also das müssen wir gar nicht Lobby nennen, aber zumindest mit New Energy gehen wir ja doch geschlossen auch. Es gibt eine New Energy Alliance voran. Was wünscht ihr euch vielleicht auch von Unternehmern wie uns, was wir stärker einbringen können? Also machen wir kommunikativ schon einen guten Job? Fragezeichen.
Also das Erste, was mir sofort einfällt, ist, dass es ungefähr 17 unterschiedliche Verbände für die Windenergie gibt zum Beispiel. Und ich immer verwirrt bin, okay, wer spricht da eigentlich gerade für wen? Also das haben sie tatsächlich, wo die Autolobby und die Gaslobby, glaube ich, mit einer Stimme sprechen. Das war, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Branche noch vergleichsweise jung ist, der neuen Energiewirtschaft, nenne ich jetzt mal. So nenne ich sie jetzt mal. Aber dass man sich dort untereinander anscheinend auch nicht einig ist, in welche Richtung es gehen soll. Also das wäre wahrscheinlich sinnvoll.
Ja, sehr guter Punkt. Also so ein bisschen so, who do I call when I call Europe? Wen rufe ich an, wenn ich mit den Erneuerbaren sprechen möchte? Also es gibt zwar diverse Verbände, aber es sind ein paar zu viele. Und da fehlen auch so ein bisschen die Persönlichkeiten, glaube ich. Also ich würde... Das ist gar nicht gemeint, dass da die einzelnen Personen nicht gut sind, sondern dass man ja auch so ein bisschen was aufbauen muss, weil in der Logik, in der wir leben, so eine Personifizierung schon immer sehr gut funktioniert, auch für Medien. Wenn irgendwann ein Gesicht für irgendwas steht, dann hilft das sehr, auch für die Aufmerksamkeit der Menschen. Und dann vielleicht nur noch, um das nochmal zu spezifizieren. Also ich glaube wirklich, dass auch Unternehmen, auch das, was uns ja immer gesagt wird, sich nicht nur dann melden sollen, wenn es gerade schief läuft, sondern versuchen auch zu sagen, okay, diese Regelung hat uns wirklich jetzt massiv geholfen. Das macht unser Geschäftsmodell sehr viel attraktiver oder eröffnet neue Geschäftsmodelle. Und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit, die wir aber auch selber kennen, weil wenn alles gut läuft, no news is good news, also dann, warum sollte ich mich dazu äußern sozusagen? Ja. Aber das ist vielleicht was wir insgesamt lernen sollten.
Das ist notiert. Das nehme ich mit. Nein, wirklich gute Aspekte, weil du gerade Persönlichkeit oder Person auch sagst. Nur mal vielleicht so ein bisschen ketzerisch die Frage rein. Wann sehen wir denn Frau Reiche eigentlich in eurem Podcast?
Das ist eine gute Frage.
Offizielle Einladung an dieser Stelle nochmal eingebracht. Sie ist immer herzlich eingeladen.
Ich würde mich auch freuen. Also so ist nicht.
Ja. Bisher kommen wir da nicht so gut durch.
Sie ist ja, wie sagt man so schön, picky. Picky bei den Auftritten, die sie öffentlich macht, glaube ich. Aber
das glaube ich, ja. Vorhin hat mir das einmal gefallen, das Thema auch Verantwortung übernehmen, gerade auch bei dem Thema Politiker. Was würdet ihr sagen, ist eure Verantwortung, die ihr als Journalisten übernehmt? Und vielleicht auch, wie verändert sich das Ganze? Also verändert sich die Rolle oder die Art der Verantwortung, die ihr übernehmt? Auch mit rückblickend, wenn ihr...
Ich würde nach wie vor sagen, eine sehr komplizierte Welt möglichst gut erklären. So aufrichtig, wie es geht. Ohne, ja, mit dem Wissen, dass man Fehler macht. Also ich glaube, viel mehr habe ich mir jetzt persönlich nicht vorgenommen.
Also Orientierung geben. Ich würde schon auch sagen, da wo offensichtliche Missstände sind, oder nicht nur offensichtliche, sondern auch die, die eben nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, ist es schon auch unser Job, genau hinzuschauen und diese Dinge zu sehen und die Lücken zu sehen. Im Moment, weil du auch nach der Veränderung gefragt hast, müssen wir uns, glaube ich, schon massiv damit auseinandersetzen, wie sich diese Rolle entwickelt, weil einfach der Wunsch nach positiven Nachrichten, also man tut sich damit als Journalist echt schwer, weil wir das einfach nicht gelernt haben, dass es unser Job ist. Also ist es auch immer, man selber ist ja in dieser Rolle von, wir wollen auf keinen Fall Werbung machen und auch auf Politiker loben und so. Das ist einfach nicht in der DNA sozusagen und auch erstmal nicht in der Jobbeschreibung, wenn man damit anfängt. Und ich glaube trotzdem, dass wir einen Weg finden müssen, so Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen für die Menschen und eher zu zeigen, okay, was wären denn Alternativen, was wären denn Lösungsansätze, weil es gab vor einigen Jahren von Reuters eine groß angelegte Studie, die einfach gezeigt hat, dass ein großer Teil der Menschen inzwischen bewusst Nachrichten vermeidet, weil es ihnen, ich glaube 30% war das, weil es ihnen zu negativ ist. Und wir müssen schon einen Weg finden, diese Menschen zu erreichen, glaube ich.
Spannend, dass wir dann aber immer klicken, wenn es negativ ist, so, ne? Aber
erstaunlicherweise. Ja,
ja,
Ich wollte gerade sagen, ich habe gute Nachrichten für Clara. Ich glaube, die bisher erfolgreichsten Folgen dieses Jahr waren drei mit einem sehr positiven. Es bin nämlich einmal das Solarhandwerk. Die Solaranlage lohnt sich mittlerweile immer, auch ohne Einspeisevergütung war das, glaube ich. Dann hatten wir mit dem Chef von TenneT gesprochen, der Übertragungsnetzbetreiber, der die ganzen Nordsee-Windparks anschließend, der hat wundervoll faszinierend erklärt, wie das so aussieht, wenn man ein Sturmtief in der Nordsee ausbeutet und das gleichzeitig den Briten und Deutschland hilft und man das dann zweimal ausbauen kann, wenn man das richtig macht. Und dann kann man 50 Milliarden Euro sparen irgendwie und hat trotzdem mehr oder gleich viel oder mehr Strom raus, ne? Und das waren, glaube ich, die beiden, die am besten. Und halt so ein riesengroßes Solarkraftwerk irgendwie, das erklärt wurde irgendwie.
Aber das zeigt ja nochmal umso mehr, dass diese Geschichten auch total nachgefragt werden und dass wir, glaube ich, uns daran gewöhnen müssen, die auch mehr zu erzählen. Weil ich würde schon sagen, dass auch wir den Reflex haben, auf die Sachen zu schauen. Ja, man hatte auch selber Lust drauf.
Ich finde ja nach wie vor, du hast das, glaube ich, auch mal erzählt, das beste journalistische Format Deutschlands ist entweder die Sendung mit der Maus oder der
Logo.
Ja, genau. Weil man es für Kinder erklärt, muss man sich immer Gedanken machen, wie man es erklärt, möglichst einfach. Und das ist meistens dann immer ein Zeichen dafür, dass man es verstanden hat. Also ich war mal ein großer Fan von der Sendung mit der Maus.
Ja. Also ich glaube, das ist echt eine große Aufgabe, die nicht ganz einfach zu lösen ist, weil es einfach auch nicht umkippen darf in so eine konforme Berichterstattung. Also das ist, da muss man dann, glaube ich, auch total aufpassen, weil unsere erste demokratische Verantwortung ist es halt nun mal, Macht zu kontrollieren, also die vierte Gewalt sozusagen zu sein. Und das darf auch nicht untergehen, aber ich glaube, das können wir auch nur sein, wenn wir konsumiert werden, wenn wir glaubwürdig sind, wenn man uns vertraut. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass man auch diese Geschichten erzählt, weil die Menschen inzwischen merken, das bildet überhaupt nicht meine Lebensrealität ab. Also die Nachrichten ist nur schlimm, schlimm, schlimm. Ich spitze jetzt mal zu.
Ja,
aber eigentlich ist doch in meinem Umfeld, ist es doch gar nicht so schlimm. Und das ist einfach eine Diskrepanz.
Es hilft doch immer, wenn man den Menschen erklären kann, wie sie Geld sparen oder Geld verdienen.
Ja.
Das ist auch völlig in Ordnung. Genau. Ja, ja, genau. Aber ich finde es so schön, dass du es nochmal betonst, weil es wäre genau eine Frage nämlich auch gewesen, wie viel Positivität brauchen wir jetzt vielleicht auch? Und gerade, danke, dass du es angesprochen hast, das Konstrukt auch nochmal unserer Demokratie und die Rolle darin, die wir in euch sehen und auch die hoffentlich
auch so machen. Ich würde mir eine grüne Vision wünschen und ich glaube, das wäre mir dann schon positiv genug. Also einfach, dass man ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann. Und ich glaube, dann sind Menschen auch bereit, Einschnitte an anderer Stelle zu ertragen. Wenn man weiß, okay, wir machen das jetzt 5 Jahre, müssen wir den Gürtel enger schnallen, aber danach irgendwo am Horizont ist irgendetwas Gutes, worauf man hinarbeiten kann.
Weil das Gute teilweise halt noch definiert werden muss. Also weil wir merken jedenfalls, dass mit der Aussicht auf ein besseres Klima oder man muss ja leider sagen, es ist auch schwer positiv zu erzählen, weil es geht ja um ein weniger schlimmes Klima, wenn man ganz ehrlich ist. Oder
bist du jetzt bei der Gesellschaft oder bei der Wissenschaft?
Ich bin bei der Wissenschaft, bei der Klimawissenschaft, bei der Erderwärmung sozusagen. Ich hoffe, bei der Gesellschaft bin ich optimistischer. Und dass man das jetzt schon, würde ich sagen, ein bisschen aus dem Blick verloren hat und hoffentlich wiederfindet, dass das auch ein Wert an sich ist. Also ich bin total dafür, auch über die wirtschaftlichen Vorteile zu sprechen, auch über die kurzfristigen, unmittelbaren Vorteile für Menschen, über Arbeitsplätze, Unabhängigkeit, Frieden und so weiter. Eine andere Verteilung vielleicht auch. Bei Energie geht es ja auch viel darum, wer kontrolliert sie. Aber ich finde schon erstaunlich, dass wir uns immer wieder dafür rechtfertigen müssen, wirklich auch nach dem Klimaschutz an sich zu fragen, bei dem es ja im Endeffekt nicht darum geht, das Klima zu schützen, sondern die Lebensbedingungen in unserem Land zu erhalten.
Das gehört ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen zur grünen Vision, dass man gesunde, schöne, wie heißt das immer, dieses Lush Green irgendwie, dass man so Wälder, die tatsächlich wie gesunde Wälder aussehen hat.
Glaubt ihr, das kommt wieder? Weil ne, es gab ja den Hype, gab's, hast du auch schon gesagt. Meint ihr, es kommt wieder? Es ist auch so eine Wellenbewegung?
Also in dem Punkt, glaube ich, bei der Energiewende bin ich radikaler Optimist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das kann man nicht mehr aufhalten. Und wenn irgendwann kommt der Punkt, wo man halt die wie sagt man das, die Ernte erntet, nee, wie sagt man das?
Die Früchte erntet, die man auch sät hat.
Ja, genau. Wo wir die Früchte ernten werden, auch mit super niedrigen Strompreisen, dann nicht mehr für Privathaushalte und Industrie. Und dass sich das dann so ein bisschen verselbstständigt. Wann das sein wird, ob das in 5, 10, 20 Jahren passiert.
Es ist aber halt total entscheidend, wann es passiert. Mhm. Wenn wir wieder über den Klimaschutz sprechen und auch über internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Frage, wo wir auf der Strecke bleiben, sind halt die nächsten 5 bis 10 Jahre total entscheidend. Und ich glaube, auch deshalb ist es so eine aggressive und angespannte Stimmung, um nochmal zum Anfang zu kommen. Es ist jetzt auch ein bisschen Crunch-Time und viele Länder sind gezwungen, sich zu entscheiden. Wir haben jetzt gerade in einem Podcast auch darüber gesprochen, wie viele Entwicklungsländer jetzt auf erneuerbare Energien und elektrische Autos oder Motorräder setzen.
Genau, und einfach leapfroggen, ganz genau. Ja.
Genau, und ich glaube schon, dass das für Deutschland jetzt wichtige Jahre sind, zu überlegen, wo wollen wir da stehen. Und wir sind gut aufgestellt, ich will es überhaupt nicht jetzt so negativ sagen. Aber trotzdem darf man das nicht aus dem Blick behalten, würde ich sagen.
Ich glaube aber trotzdem, also wir haben jetzt, glaube ich, die Technologien. Das Letzte, was, glaube ich, gefehlt hat, war im großen Umfang Batteriespeicher. Die bekommen jetzt sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen auch für einen bezahlbaren Preis. Und damit kann eigentlich jeder seine eigene kleine Energiewende machen und ist irgendwo auch nicht mehr abhängig davon, ob die Politik jetzt nochmal einen Schritt nach links machen möchte, sondern wer hat das gesagt? Das ist irgendwie, Energiewende ist auch eine kleine Revolution von unten. So, und
wir sagen sogar noch, wir sind schon noch weiter, weil das ist natürlich das Hardware-Gerät, aber es brauchte vor allem auch noch dieses operative System, was jetzt alles in Einklang bringt.
Das alles steuert, ja.
Und ich finde, du hast was Spannendes mit dem Ausland nämlich auch gerade noch reingebracht. Was wir gerade sehen, wenn wir gucken, sind die schon wieder wirklich Decades weiter, weil sie verstehen, dass diese Unmengen an KI-Compute, die Elektrifizierung, die Bots, was noch alles kommt, brauchen ja Strom, das ist unfassbar. Und wo soll der herkommen, wenn wir ihn nicht nutzen aus erneuerbaren Quellen? Weil alle anderen werden uns, egal ob wir nochmal noch ein Kraftwerk bauen und noch was, nicht diese Unmengen an Strom liefern. Ne? Und dann wird ganz oft von Energieunendlichkeit oder Abundance im Englischen gesprochen. Da sind wir mal gespannt.
Und parallel rechnet unsere Wirtschaftsministerin den Strombedarf runter und sagt, wir werden in Zukunft doch nicht so viel Strom brauchen. Das ist schon erstaunlich.
Das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich die Narrative dort mal anguckt, was irgendwo in Amerika oder auch in China, habt ihr auch gesagt, abgeht. Sehr, sehr spannend. Ich sage erstmal danke und mich würde noch so interessieren, ihr habt eure eigenen Inspirationsquellen auch vorhin schon genannt, aber gibt es eine Person oder vielleicht auch nochmal eine andere Quelle außer unserem Podcast, wo ihr sagt, wenn du heute das irgendwie spannend fandst, aber sagst, ich möchte noch ein bisschen mehr einsteigen, wem sollte man so folgen oder wen sollte man nochmal sich anhören, durchlesen?
Also ich habe ja tatsächlich LinkedIn über die letzten 18, 24 Monate für mich entdeckt, weil es da so viele unterschiedliche Personen gibt. Von Philipp Schröder über, also ich glaube, da sind ja alle vorhanden, ne? Bastian Girol von Octopus Energy, Tim Meyer hatten wir vorhin, glaube ich, im Vorgespräch kurz erwähnt. Da sind so viele spannende Leute da, wenn man sich einfach für den Themenbereich Energiewende oder Energiewirtschaft interessiert, wo man so viel lernen kann.
Auf jeden Fall. Der Newsletter von Bloomberg Green ist auch richtig gut, um mal andere Medien hier noch zu erwähnen, neben unserem Podcast
Rico
natürlich.
Rico Grimm macht einen guten Newsletter.
Und ich finde es auch immer toll, wenn man andere Kolleginnen und Kollegen erwähnt. Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Die macht einen tollen Newsletter zu Klima- und Umweltthemen, aber auch immer wieder zur Energiewende. Das lohnt sich.
Vielen Dank.
Ich danke herzlich für die Einladung.
Ja, und für den Bildung durch die Themen. Vielen Dank für die Offenheit auch, wirklich. Was mir in diesem Gespräch besonders auffiel, die Reflexion und die Selbstkritik in der eigenen Rolle als Journalist, das war so erfrischend und etwas, das ich fast schon selten sehe im gesamten Energie- und Klimadiskurs. Was besonders hängen blieb im heutigen Gespräch, auch die positiven Nachrichten klicken sehr, sehr gut. Wichtig ist, Journalismus muss neutral und demokratisch bleiben. Aber irgendwie braucht er eben auch diese Krisen, über die Medien gern berichten und wir alle gerne konsumieren. Die Rolle vom Journalismus, hinschauen und Lücken sehen und da Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, aber vor allem einfach erklären. Wir brauchen mehr Sendung mit der Maus-Momente. Deutlich wurde, der Journalismus sollte sich verstärkt selbst hinterfragen, denn die gesamte Rolle verändert sich. Was wir unter anderem gelernt haben, Deutschland braucht eine klare Zukunftsvision. Vielleicht hilft das auch den optimistischen Geschichten der Energiewende. Wir als Unternehmen, vor allem die der New Energy, brauchen mehr gemeinsame Stimme und mehr gemeinsames Gesicht.